D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Mit Hans-Jürgen Bartsch. Der ehemalige Kulturstaatsminister Julian Nieder-Rümelin hat es in unserem vorherigen Hörsaal bereits angesprochen. Wenn alles gut gehe, werde der Islam die Demokratie in Zukunft als Lebensform etablieren. So jedenfalls der Wunsch des Vortragenden, der jedoch dabei einräumte, dass alles brauche noch sehr viel Zeit. Wir wollen uns heute nach den Vorträgen, die sich intensiv mit der Demokratie auseinandergesetzt haben, nunmehr dem Fundamentalismus zuwenden, dem Fundamentalismus der drei großen monotheistischen Religionen. Expertin dafür im Hörsaal ist heute die Kulturwissenschaftlerin Christina von Braun. Die Professorin sprach in der Ringvorlesung des Exzellenzclusters Religion und Politik, einer Veranstaltung der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Unser Mitschnitt stammt vom 17. Januar 2012. Die Professorin hat etwa 50 Filmdokumentationen und Fernsehspiele zu kulturhistorischen Themen angefertigt. Hinzu kommen zahlreiche Bücher und Aufsätze zum Wechselspiel von Geistesgeschichte und Körpergeschichte. Ganz besonders befasst sie sich mit Gender, Medien, Religion, Moderne, Säkularisierung und der Geschichte des Antisemitismus. Sie ist 1944 in Rom geboren und hat sowohl in den USA als auch Deutschland studiert. 2009 Gründerin und Leiterin zugleich des Kollegiums Jüdische Studien an der Humboldt-Universität. Zuvor war sie dort von 1996 bis 2002 mit der Leitung des Studienganges Gender Studies betraut. Ihr Expertenreferat, das Sie nun bei uns hören können, steht unter dem Titel »Die Funktion von Geschlecht in den fundamentalistischen Bewegungen«.
Also ich gehe zunächst mal auf Fundamentalismus ein, auf die Frage des Fundamentalismus, ein Begriff, den wir hauptsächlich mit der Religion verbinden, ob er zugleich hochpolitisch ist, also schon diese beiden Dimensionen enthält. Und ich werde speziell auf die drei Religionen des Buches, also Judentum, Christentum und Islam, eingehen, weil hier bestimmte Formen von Fundamentalismus vergleichbar, aber auch wiederum unterschiedlich sind. Trotz vieler Gemeinsamkeiten gibt es natürlich große Unterschiede zwischen den verschiedenen fundamentalistischen Bewegungen. So kann sich der Fundamentalismus im einen Fall mit dem Staat verbinden, etwa im Iran, in einem anderen in Opposition zu ihm stehen, etwa in Algerien. Er kann auch einfach nur eine Erscheinung sein, die zu unterschiedlichen Zeiten mehr oder weniger Einfluss auf die Politik hat, wie das zum Beispiel für den amerikanischen Bible-Belt-Fundamentalismus der Fall ist. Solche Unterschiede sind zumeist den historischen Umständen geschuldet und im Einzelfall von Bedeutung, aber sie sind nicht unbedingt hilfreich, wenn man sich dem Fundamentalismus als einer geistigen Haltung zu nähern versucht. Und das möchte ich versuchen hier. Dieses vorausgeschickt, um Missverständnissen vorzubeugen, versuche ich jetzt eine Verallgemeinerung, was überhaupt Fundamentalismus ist. Den verschiedenen religiösen Fundamentalismen sind also, würde ich sagen, folgende Charakteristika gemeinsam. Erstens, eine hohe Ambivalenzunfähigkeit, die einhergeht mit Vorstellungen über die Reinheit des eigenen Sozialkörpers oder dem zwanghaften Bedürfnis, dem Sozialkörper diese Reinheit zu verschaffen. Nicht nur durch die Abgrenzung gegen die anderen und andere Sozialkörper, sondern auch durch die Ausstoßung des Fremden und die Austilgung alles Unreinen, das den eigenen Sozialkörper angeblich vergiftet. Das Auftauchen von Krankheits- oder Schmutzbegriffen ist in diesem Zusammenhang sehr aufschlussreich. Zweitens eignet allen fundamentalistischen Bewegungen eine rückwärtsgewandte Utopie oder das, was Martin Riesebrot als utopischen Regress bezeichnet hat. Das fundamentalistische Denken sei von einer Krisenerfahrung geprägt und sehe die Ursache im Abfall von ewigen göttlichen und schriftlichen oder mündlich überlieferten Prinzipien, die einst in einem goldenen Zeitalter schon verwirklicht waren, so Riesebrot. Utopien sind Entwürfe einer idealen Welt, die auf dem Papier entworfen werden und allmählich ihre Realisierung einfordern. Der Fundamentalismus strebt eine Übereinstimmung von Text und Leben an, also in diesem Sinne utopisch. Drittens, die rückwärts gewandte Utopie geht mit einer Schriftgläubigkeit einher, die manchmal als Literalismus, manchmal auch als Skripturalismus bezeichnet wird. Dieser Schriftgläubigkeit fehlen viele übliche Elemente von Schriftgläubigkeit. Vor allem ist sie gepaart mit intellektuellen und Künstlerfeindlichkeit. Und diese Paradoxie wird noch durch eine weitere verstärkt, nämlich viertens, trotz eines deutlich antimodernistischen Impetus spielen die modernen Massenmedien, vor allem Radio und Fernsehen, für alle Fundamentalismen eine wichtige Rolle. Man könnte geneigt sein, hier eine Gegenbewegung zur Schriftgläubigkeit zu sehen, erscheinen doch gerade diese Medien wie eine Wiederkehr der Oralität in moderne Gesellschaft. Aber das wäre eine falsche Einschätzung. Der Medientheoretiker Wilhelm Flusser hat von den technischen Bildern des 19. Jahrhunderts gesagt, dass sie, Zitat, erfunden wurden, um die Texte wieder magisch zu laden, Zitat Ende. Vorausgegangen sei ein Prozess der Abstraktion, der durch das Lesen und Schreiben von der materiellen Wirklichkeit fortgeführt hatte. Durch Fotografie und andere Visualitätstechniken sei es jedoch gelungen, den abstrakten Texten einen Leib zu verpassen. Und ähnlich muss man auch den fundamentalistischen Umgang mit den modernen Massenkommunikationsmitteln verstehen. Radio und Fernsehen sind keine Mittel zur Überwindung der Schriftlichkeit, vielmehr verleihen sie den Buchstaben wieder einen Körper von Gewicht, wenn ich Judith Butlers Titel Zweck entfremden darf. Sie sind ein Mittel der Schrift, eben jene Leiblichkeit zu geben, von der die Alphabete als phonetische Schriftsysteme einst weggeführt hatten. Und dies ist ein wichtiger Faktor, der die drei Religionen des Buches verbindet. Alle drei beruhen auf heiligen Schriften, die in alphabetischen Schriftsystemen geschrieben wurden. Ein alphabetisches Schriftsystem, bei dem Laute in visuelle Zeichen überführt und das Sprechen vom Körper abstrahiert, impliziert ein intensives Verhältnis von Oralität und Schriftlichkeit. Darauf komme ich gleich nochmal zurück. Fünftens, ein wichtiger Bestandteil aller Fundamentalismen besteht schließlich auch in der Forderung nach einer Rückkehr zu traditionellen Geschlechterrollen. Hinter dieser Forderung steht einerseits der utopische Regress, andererseits stellen die Geschlechterrollen aber auch, ähnlich wie die oral daherkommenden modernen Massenmedien, eine Form von Rematerialisierung der abstrakten Sprache dar, also der Schrift. Auf der einen Seite also Schriftgläubigkeit und auf der anderen ein als Oralität wahrgenommener Glaube an die Muttersprache. Das ist ein Begriff des Mittelalters, um die Muttersprache, die gesprochenen Regionalsprachen von der Vatersprache, dem Latein und den Schriftsprachen zu unterscheiden. Das mag ein weiteres Paradox aller fundamentalistischen Bewegungen erklären, obgleich die Forderung nach einer Rückkehr zu den traditionellen Geschlechterrollen immer eine Einschränkung der Frauenrechte mit sich bringt, finden viele fundamentalistische Bewegungen die massive Unterstützung von Frauen. Warum? Weil sie den Anschein von Matriarchaten kultivieren. Sechstens könnte man als Gemeinsamkeit der drei religiösen Fundamentalismen noch die Rolle des Märtyrers nennen. Auch bei ihm verbindet sich das Schreiben mit Leiblichkeit. Martyr heißt eigentlich Zeuge. In der Figur des Märtyrers wird Tinte zu Blut. Das Sagen verbindet sich mit der Tat. Ob aber die Figur des Märtyrers zwingend zum Fundamentalismus gehört, ist umstritten und deshalb lasse ich diesen Aspekt jetzt einfach hier beiseite. Soweit zu den Gemeinsamkeiten, die auch deshalb nicht überraschen, weil sich alle drei monotheistischen Religionen auf eine gemeinsame Herkunft berufen, alle drei im östlichen Mittelmeerraum entstanden sind, auch wenn die römisch-christliche Theologie weitgehend im westlichen Mittelmeerraum entwickelt wurde, und alle drei, wie schon gesagt, auf alphabetischen Schriftsystemen beruhen. Dennoch kommt es oft zu schroffen Abgrenzungen zwischen Judentum, Christentum und Islam. Und diese Abgrenzungen kreisen häufig um Fragen der Geschlechterordnung. Warum? Weil sich in der symbolischen Geschlechterordnung das Verhältnis zwischen dem Transzendenten und dem Irdischen spiegelt, so wie es in jeder Religion gedacht wird. Aus der Sicht der Religion scheint dies generell eine der Funktionen der symbolischen Geschlechterordnung zu sein. Die Rollen von Mann und Frau sollen das Verhältnis von Gott und Mensch in die Welt tragen, sichtbar machen, zur Natur erklären. Das heißt, bei der symbolischen Geschlechterordnung handelt es sich weniger um Ableitungen von den biologischen Gegebenheiten des männlichen und weiblichen Körpers. Wenn das der Fall wäre, würden sich die Geschlechterordnung der verschiedenen Religionen kaum unterscheiden. Als um die Funktion, eine wie auch immer imaginierte göttliche Ordnung zu reflektieren. Die symbolischen Funktionen wirken auf die gelebte Geschlechtlichkeit zurück und ihr prägender Einfluss auf den Körper des Einzelnen hängt wiederum mit der transzendenten Verheißung zusammen, die sich dahinter verbirgt. Bei der symbolischen Geschlechterordnung geht es also letztlich um das Projekt der Unsterblichkeit, das jeder Religion zugrunde liegt. Und das erklärt die hohe Emotionalität der Konflikte um die Geschlechterordnung. Was meine ich, wenn ich von der Spiegelbildlichkeit von Religionen und symbolischer Geschlechterordnung spreche? Wenn man sich die strukturellen Unterschiede zwischen den drei großen monotheistischen Religionen anschaut, so erkennt man, dass es sowohl auf der Ebene des Verhältnisses von Gott und Mensch als auch auf der Ebene der Geschlechterverhältnisse mehr Ähnlichkeiten zwischen jüdischer Religion und Islam als zwischen diesen und dem Christentum gibt. Für Judentum wie für Islam ist die Grenze zwischen Gott und Mensch unüberwindbar. Die Unverletzlichkeit dieser Grenze bildet den Kern beider Religionen und findet unter anderem im Bilderverbot ihren Ausdruck. Der jüdische Gott wie der Gott des Islam ist unsichtbar und darf nicht dargestellt werden. Sein Name ist unaussprechlich. Es findet keine körperliche Berührung zwischen Gott und Mensch statt. Diese strenge Trennung zwischen Mensch und Gott findet in der Segregation der Geschlechter ihr Spiegelbild. Im Judentum gibt es eine Fülle von Ritualgesetzen, durch die dem männlichen und dem weiblichen Körper täglich, wöchentlich, jährlich seine Zugehörigkeit zu dem einen Geschlecht in Erinnerung gerufen wird. Die eigene Unvollständigkeit wird als Gegensatz zu Gottes Vollständigkeit einerseits erinnert und andererseits performiert. Ähnlich auch die Segregation der Geschlechter im Islam, die sich unter anderem in der Architektur der Stadt oder des Hauses niederschlägt. Von außen betrachtet werden diese Segregationsgesetze als Herabsetzung des weiblichen Körpers interpretiert. Doch ihr Sinn besteht darin, dem Gläubigen, auch dem männlichen Gläubigen, immer wieder daran zu erinnern, dass sein sterblicher Körper nie Gottes Ewigkeit erlangen kann. Dass Segregation nicht notwendigerweise Herabsetzung bedeutet, zeigen zum Beispiel jüdische Gemeinden etwa im osteuropäischen Städtel, wo Frauen oft für das Einkommen der Familien sorgten, während der Mann im Bethaus war. Diese Frauen waren es gewohnt, sich frei in der Gesellschaft zu bewegen, und sie mussten es auch. Und dieser Hintergrund macht verständlich, warum bei den Kämpfen des 19. Jahrhunderts um Anrecht auf Bildung und Stimmrecht Jüdinnen in Deutschland und in anderen westeuropäischen Ländern einen hohen Anteil hatten. Es gab eine lange und keineswegs diffamierte Tradition, laut der sich Frauen im öffentlichen Raum bewegen konnten. Im Islam gibt es unbestreitbar eine Zusammenführung von Segregation und Benachteiligung der Frau, aber sie ist eher ein Produkt des politischen Islam, auf den ich noch zu sprechen komme. Im Christentum hingegen, mit seinem menschgewordenen Gott, wird die Grenze zwischen Gott und Mensch aufgehoben und eben diese Entgrenzung bildet den Kern der Heilsbotschaft. Die Menschwerdung Gottes, die beim Heiligen Abendmahl feierlich zelebriert wird, ist das große Versprechen der christlichen Religion. Sie impliziert, dass auch der Mensch Anteil haben kann an Gottes Unsterblichkeit. Auch hier spiegelt sich das Verhältnis von Gott und Mensch in der symbolischen Geschlechterordnung wider. Die christliche Religion weist den beiden Geschlechtern wie Judentum und Islam unterschiedliche Rollen zu, aber deren Komplementarität verweist auf eine unlösbare Bindung der beiden. Das heißt, die Geschlechterordnung ist ein Spiegelbild des christlichen Vereinigungsideals von göttlicher Ewigkeit und menschlicher Sterblichkeit. Auf eine einfache Formel gebracht, ließe sich sagen, dass im Christentum die Ehe sakralisiert wird, während es in Judentum und Islam der weibliche Körper ist, der im Christentum alles andere als sakralen Status hat. Paulus vergleicht ausdrücklich die Ehe mit dem Verhältnis von Christus und Kirche. So wie Christus das Haupt der Kirche und die Gläubigen sein Leib sein, solle auch der Mann in der Ehe das Haupt und die Frau den Leib bilden, Zitat, so sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst, Zitat Ende. Deutlicher als in diesem Bild eines Hauptes, das seinen eigenen Leib heiratet, lässt sich das Gesetz von der Unauflöslichkeit der Ehe, das von allen Religionen der Welt nur das Christentum kennt, kaum benennen. Im 13. Jahrhundert wird die christliche Ehe zum Sakrament erhoben. Für die protestantische Kirche ist sie dann kein Sakrament mehr. Auch das Scheidungsverbot wird aufgehoben. Aber das Ideal der Symbiose verliert dadurch nicht seinen Zugriff auf das Leben der Geschlechter. Das Ideal des symbiotischen Paares wurde bestimmt für das evangelische Pfarrhaus und es setzte sich fort im Säkularisierungsprozess. Die Forderung nach der Liebesehe, die sich um 1800 entwickelte, ist ein direkter Abkömmling des sakralisierten Eheideals der christlichen Kirche. Wir neigen nur dazu, die christliche Vorgeschichte zu vergessen. Wenn wir nun die Schriftsysteme der drei heiligen Texte betrachten, so finden wir auch hier Strukturen, die diese Verhältnisse widerspiegeln. Gemeinsam ist allen drei Religionen, dass sie mit der Tatsache umzugehen hatten, dass das Alphabet als phonetisches Schriftsystem dem Körper die Sprache entriss. In Gemeinschaften mit oraler Kommunikation wird die zirkulierende Sprache als eine Art von Lebenssaft erfahren, der die vielen Körper der Gemeinschaft zu einem einzigen Körper verbindet. Durch die Verschriftung der gesprochenen Sprache, und das ist anders als bei Piktogrammschriften, wird dieses Band durchschnitten. Der Lebenssaft hört auf zu zirkulieren, außer auf dem Papier. Der Körper des Einzelnen ist nicht mehr in derselben Weise im kollektiven Körper verwurzelt. Diesen Verlust von Gemeinschaft haben die drei Religionen des Buches auf unterschiedliche Weise zu kompensieren versucht. In der jüdischen Religion ist es vor allem die Orthopraxie. Es gibt die vielen Zeremonialgesetze, nach denen der Gläubige zu leben hat und die sich fast alle auf seinen Körper beziehen, Speisegesetze, Reinheitsgebote, Regeln zum Umgang mit Sexualität, Krankheit, Tod und so weiter. In der chassidischen Tradition wird diese Praxis noch durch die Rolle des Körpers beim Gebet betont. Der Körper wird zum Medium der Kommunikation mit Gott. Die gemeinsame Orthopraxie lässt die vielen Körper zu einem Gemeinschaftskörper zusammenwachsen, der die Gegenwart Gottes auf Erden repräsentiert. Das kompensatorische System der christlichen Heilsbotschaft bestand in der Menschwerdung Gottes, der Fleischwerdung des Wortes. Das Christentum kennt kaum Regeln, die sich auf den Körper des Einzelnen beziehen, wohl aber besteht sein Grundgedanke in der Zusammenführung von Zeichen und Leib, Symbol und Symptom, vom Göttlichen und Menschlichen. Im Islam ist das Verhältnis von Körper und Zeichen noch einmal anders. Es ist einerseits gekennzeichnet von den Geboten, die sich auf den Körper beziehen, Speisen, Reinheit, Fastenzeit, aber auch durch das fünfmal am Tag ausgeführte Gebet, bei dem der Körper eine wichtige Rolle spielt. Zitat, du durch eine Abfolge von Bewegung, Stehen, Verbeugen, Knien, Berührung des Bodens mit der Stirn, Sitzen in der Verehrung Gottes vereint, wie ein einziger Körper. Zitat Ende. Darüber hinaus offenbart sich im Islam die Nähe von Körper und Zeichen auch an der Bedeutung, die der mündlichen Sprache beigemessen wird. Viele Moslems verstehen die im Hocharabisch geschriebenen Texte nicht, aber, Zitat, die musikalische oder poetische Rezitation von Koranversen steht am Anfang aller Gemeinschaftsveranstaltungen. Zitat Ende. Sie empfinden ein ästhetisches Vergnügen allein, Zitat, an der reichen, klangvollen, gereimten Prosa des Korans mit ihren Wiederholungen und subtilen Wendungen. Zitat Ende. In öffentlichen Wettbewerben werden die Meistersänger unter den Koranzitatoren gekürt, die eine Verehrung genießen, Zitat, die sich mit der Bewunderung vor Opernstars im Westen vergleichen lässt. Zitat Ende. Das heißt, hier dient auch die Betonung der Oralität der Herstellung der Gemeinschaft. Dieser unterschiedliche Umgang mit der Wunde, die das Alphabet dem Sozial- wie dem Individualkörper zufügte, basiert unter anderem auf den Unterschieden zwischen den Alphabeten. Sowohl das hebräische als auch das arabische Alphabet schreiben ursprünglich nur die Konsonanten. Das hatte zur Folge, dass zwei Kulturen, eine schriftliche und eine orale, nebeneinander bestehen. Denn es braucht, um einen Text, der nur Konsonanten hat, müssen sie wissen, was geschrieben ist in dem Text. Also sie müssen, wenn da ein R und ein S ist, müssen sie wissen, ob das Wort Rose heißen könnte oder Riese oder Rasen oder was auch immer. Also sie müssen durch ihre Sprachkenntnisse den entsprechenden Vokal einfüllen können. Und das ergibt eine sehr starke Präsenz der Oralität, sowohl in der jüdischen Religion als auch im Islam. Das zeigt sich für den Islam an der schon erwähnten Bedeutung, die dem mündlichen Vortrag zugewiesen wird. Bei der jüdischen Religion ist es eher die Exegese. Die Aktualisierung des heiligen und unveränderbaren Textes durch die Auslegung, eine Tradition, durch die es den jüdischen Gemeinden in der Diaspora immer wieder gelang, ihre Lebensform den aktuellen historischen und kulturellen Bedingungen der Umwelt anzupassen. Das griechische Alphabet dagegen ist ein volles Alphabet, das von Anfang an auch die Vokale schrieb. Die Folge dieses Schriftsystems bestand in der Überlagerung von Schriftlichkeit und Mündlichkeit. Und behalten Sie jetzt in Erinnerung, dass wir von Vatersprache und Muttersprache hier sprechen, um auch die Geschlechterdimension davon zu begreifen. Oralität erfuhr zunächst eine Abwertung im griechischen Alphabet und dann eine Neugestaltung durch die Schrift. Ein Prozess, der durch den nicht durch Zufall im christlichen Kulturraum entwickelten Buchdruck und ab 1800 durch die allgemeine Alphabetisierung beschleunigt wurde. Heute sprechen wir so, wie wir schreiben und umgekehrt. Es ist, so meine ich, kein Zufall, dass die beiden Religionen des Buches, deren symbolische Geschlechterordnung ein Differenzmodell verkündet, auch auf Konsonantenalphabeten beruhen, das heißt auf einem Schriftsystem, wo zwischen Mündlichkeit und Text unterschieden wird, während die christliche und nachchristliche Gesellschaft, die ein symbiotisches Geschlechtermodell entwickelt hat, aus dem vollen Schriftsystem hervorging, bei dem die Schrift das gesprochene Wort vereinnahmt und neu gestaltet hat. Wenn Paulus seine Forderung nach einer Verschleierung der Frauen in der Kirche damit begründet, dass sich der Mann das Haupt nicht zu verhüllen brauche, Zitat, weil er Bild und Abglanz Gottes ist, die Frau dagegen ist Abglanz des Mannes, Zitat Ende, so beschreibt er damit auch das Verhältnis von Schrift und Oralität. Die gesprochene Sprache soll zur Kopie der schriftlichen werden. Ich möchte nun auf die Frage des Fundamentalismus zurückkommen und zeigen, wie diese unterschiedlichen Verhältnisse von Oralität und Schriftlichkeit aufeinander gewirkt haben und dabei auch zur Entstehung fundamentalistischer Geschlechterverhältnisse beitrugen. Ich sagte schon, die Hauptgemeinsamkeit der verschiedenen Fundamentalismen besteht im Verhältnis von Text und Tat oder Idee und Blut. Fast alle politischen Aktionen verfolgen das Ziel, eine Übereinstimmung zwischen Buch und Leben herzustellen. Da aber das volle Alphabet eine extremere Form der Abtrennung des Geschriebenen vom Sprechen und damit von der Körperlichkeit implizierte, ist es kein Zufall, dass im christlichen Kulturraum nicht nur der Buchdruck, sondern auch all jene Techniken entstanden sind, die der Wiederbeleibung oder Rematerialisierung des Abstrakten dienten. Und zu ihnen gehören Sehtechniken wie Fotografie und Film, aber eben auch Massenkommunikationsmittel wie Radio und Fernsehen. Diese scheinen eine Rückkehr zur Oralität vorzunehmen, in Wirklichkeit entsprechen sie aber Flussers magischer Aufladung der Texte. Dass heute die Massenmedien auch in den nicht-westlichen religiösen Fundamentalismen im Einsatz sind, bedeutet entweder, dass sie mit den eigenen oralen Traditionen gut vereinbar sind, oder aber, dass eine westliche Tradition übernommen wurde. Letzteres würde bedeuten, dass auch hier, trotz der Konsonantenalphabete, eine dominante Schriftgläubigkeit entstanden ist. Und eben darum geht es mir im letzten Teil meines Vortrags.
Die Funktion von Geschlecht in den fundamentalistischen Bewegungen verfolgen Sie diesmal bei uns im Hörsaal. Es spricht die Expertin für Geschlechterforschung Christina von Braun. Gleich folgt die Fortsetzung ihrer Gedankengänge.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Historisch stammt der Begriff des Fundamentalismus aus dem christlichen Kontext. Der Begriff wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts vom nordamerikanischen Baptisten Curtis Lee Laws geprägt. Die Vertreter der Princeton-Theologie schufen die Princeton-Doktrin, laut der biblische Texte von Gott verbal inspiriert wurden und somit irrtumsfrei sind. Vom höchsten Gremium der Presbyterianischen Kirche Nordamerikas wurden 1910 die Five Fundamentals formuliert. Erstens, Irrtumsfreiheit der Bibel als verbal inspirierte Offenbarung Gottes. Zweitens, die leibliche Auferstehung Christi. Drittens, die Jungfrauengeburt. Viertens, das stellvertretende Sühneopfer Christi. Fünftens, die leibliche Wiederkehr Christi auf Erden. Diese Prinzipien wurden in den ersten Jahren in einer Schriftenreihe The Fundamentals, A Testimony of the Truth, verbreitet, die von reichen Geschäftsleuten finanziert wurde. In einer Auflage von 3 Millionen wurden sie kostenlos unter die Leute gebracht, und zwar vor allem in Schulen und Universitäten, wo die Fundamentalisten die Hauptquelle des Modernismus sahen. Mit Modernismus waren in erster Linie eine kritische Bibelexegese und Darwins Lehren gemeint. Als 1919 in Philadelphia die World Christian Fundamental Association gegründet wurde, wurde der Begriff des Fundamentalismus zur Selbstbezeichnung der Gruppe, die alsbald auch als Anti-Evolution Crusade ins Leben rief. Diese bot zahlreiche Anschlussmöglichkeiten für den Ku Klux Klan und die Ideologie der Aryan Nation, die Gott als weiß dachte. Schon Mitte der 1940er Jahre waren die Fundamentalists im Radio sehr präsent. Es entstand die Assoziation der National Religious Broadcasters. Ab den 1950er Jahren kam das Fernsehen und Fernsehprediger wie John Falwell und Billy Graham dazu. Der Teleevangelismus und die elektronische Kirche waren geboren. In den 1970er Jahren bildete die Bewegung mit Ultrarechten die Organisation der Moral Majority. Ihre Feindbilder waren Kommunismus, ein säkularer Humanismus, die Gleichberechtigung der Frau, Abtreibung, Sexualaufklärung an Schulen, Emanzipation der Homosexuellen. Bereits 1981 war die Moral Majority in allen 50 Staaten vertreten. Sie umfasste ca. 110.000 Prediger, 400 täglich ausstrahlende Radiosender und führte gigantische Medienkampagnen durch. Schon bald verfügte sie über 300 Universitäten und 25.000 Schulen. Unter ihren Anhängern befinden sich nicht nur Protestanten, sondern auch Katholiken und Juden, darunter auch, Zitat, zur Heterosexualität konvertierte, ehemalige Homosexuelle beiderlei Geschlechts. In den Erlebnisgottesdiensten der TV Church spielen Patriotismus, Antisemitismus, Antimodernismus und Geschlechterfragen eine wichtige Rolle. Die TV Church kann kein Gemeindeleben bieten, aber sie ersetzt dies durch hochemotional aufgeladene, professionell inszenierte Shows mit Wunderheilung oder Spontanbegehung, die meist mit populistischer intellektuellen Feindlichkeit einhergehen. Kurz, die Geschichte des Bible-Belt-Fundamentalismus, für die ich hier nur ein paar Fakten aufgezählt habe, weist alle Charakteristika auf, die ich als Gemeinsamkeit der Fundamentalismen aufzählte. Den Glauben an ein goldenes Zeitalter und die Forderung nach einer Rückkehr zu den traditionellen Geschlechterrollen, Schriftgläubigkeit, gepaart mit der Verwendung von Massenmedien, Ambivalenzunfähigkeit, die in der intellektuellen Feindlichkeit am deutlichsten zum Ausdruck kommt. Es ist nun interessant zu betrachten, wie diese Vorstellung auch wirkmächtig bei der Entstehung der anderen beiden Fundamentalismen sein sollten. Die jüdische Orthodoxie setzte fast zeitgleich mit der Aufklärung und der allgemeinen Alphabetisierung der christlichen Gesellschaft ein. Sie beinhaltete eine Abkehr von der Praxis der Hermeneutik, die bis dahin die jüdische Religion in der Diaspora begleitet hatte. Diese Orthodoxie hatte noch wenig mit Fundamentalismus der Moderne zu tun, aber es war schon eine Form von Literalismus. Bis dahin gab es neben den 36 heiligen Schriften, dem Fundament des Judentums, immer die Tradition der mündlichen Tora, unter der einerseits eine von der schriftlichen Lehre unabhängige Offenbare verstanden wurde, die von Moses am Sinai in einer ununterbrochenen Kette mündlich überliefert worden sei. Andererseits verstand man unter mündlicher Tora auch die im Talmud festgehaltenen Interpretationen und Auslegungen. Trotz großer Kontroversen zwischen den Gelehrten schlossen sich diese Interpretationen niemals aus. Noch Ende des 19. Jahrhunderts wurde in Vilna eine große Talmud-Ausgabe gedruckt, in der die verschiedenen Talmud-Fassungen enthalten waren, an den Rändern versehen mit Kommentaren, Superkommentaren und Korrekturen, die andere Auslegungen enthielten. Diese Vielfalt war das Gegenteil von fundamentalistischer Eindeutigkeit. Im späten 18. Jahrhundert, das heißt mit dem Beginn der europäischen Moderne, kam ein Bruch in diese Tradition. Es ging nun nicht mehr um einen Gelehrtenstreit innerhalb der Tradition, sondern um die Tradition selbst. Damals entstanden drei Bewegungen, der Chassidismus, eine Volksfrömmigkeit, die die Werte der rabbinischen Scholastik infrage stellte, zweitens die Gegner des Chassidismus, drittens wurde mit Moses Mendelssohn die jüdische Aufklärung begründet. Sie befürwortete die Erhaltung der jüdischen Lebensform, suchte aber in Bildung und Aufklärung den Anschluss an das moderne Europa. Mit dieser Spaltung des Judentums wurde die Frage der Schriftlichkeit von fundamentaler Bedeutung. Und das zeigte sich besonders deutlich nach der Shoah. In der neo-orthodoxen Bewegung fand nun eine Abkehr von der Tradition der Auslegungsvielfalt und eine Hinwendung zur Eindeutigkeit statt. Sie war durch den Schock bestimmt, die Shoah ausgelöst hatte und die zur Rückbesinnung auf jüdische Quellen und Traditionen führte. Die neue Schriftgläubigkeit nährte sich paradoxerweise aus der Annäherung an westliche Traditionen. Chaim Soloveitchik, der jüdische Geschichte und Philosophie lehrt, beschreibt die Entstehung einer neuen jüdischen Orthodoxie ab etwa 1950 folgendermaßen. Zitat: Wenn ich die Veränderung in der jüdischen religiösen Gemeinschaft in der letzten Generation mit einem Satz beschreiben sollte, so würde ich auf die neue und kontrollierende Funktion der Texte verweisen, die im religiösen Leben eingetreten ist. Zitat Ende. Er führt diese Dominanz des Textes auf einen Akkulturationsprozess zurück, der durch die Migration in die USA, die Anpassung an die Lebensform der Moderne und, Zitat, eine dramatische Zunahme von interkultureller Eheschließung stattgefunden habe. Das jüdische Leben der Vormoderne habe im osteuropäischen Judentum aus gelebter Tradition und unbewussten, von Generation zu Generation vermittelten Riten bestanden. Der Verlust dieser Gewohnheiten sei von einer nachrückenden Generation junger Juden, vor allem Männern, durch ein Regelwerk ersetzt worden. Zitat: Aus der Lebensweise ist eine Regula geworden und das Verhalten, einst von Gewohnheit bestimmt, wird nun von der Bestimmung regiert. Und es ist interessant, dass Soloveitschik hier das Wort der Regula verwendet, das ja vom heiligen Benedikt, der die erste Regula für das Klosterleben schuf, 540, verwendet wird. Also er macht hier eindeutig einen Bezug zu einer christlichen Tradition. Die Zunahme der Textorientierung in jüdischen Gemeinden, so Soloveitschik, sei der Tatsache geschuldet, dass die neue in den USA aufgewachsene Generation ihr ganzes Wissen für Beruf und Alltag aus Büchern erlernt habe und nun auch durch Bücher, Handbücher, Führer, die auf Englisch oder in modernem Hebräisch geschrieben sind, Zugang zur Religion suche. Die Entwicklung stelle einen Bruch mit der oralen Tradition dar, die er vornehmlich im Jiddischen verortet. Zitat: Jiddisch wurde für den Alltag und die mündliche Lehre verwandt, das Hebräische für das Gebet und alle gelehrten Schriften. Zitat: Nun sei statt des Jiddischen das Englische zur Muttersprache geworden, doch dieses Englisch, wie auch die moderne Gesellschaft, in der religiöse Juden leben, sei, Zitat, von geschriebenen Regeln bestimmt und diese, Zitat, Verlagerung der Autorität zum Text als einziger Quelle der Authentizität habe Folgen für die Definition jüdischer Identität und religiösen Lernens gehabt. Zitat: Darauf erpicht, jüdische Traditionen zu bewahren, gründen religiöse Juden heute ihr Bedürfnis nach Spiritualität nicht auf einer unerreichbaren Intimität mit ihm, sondern auf einer Intimität mit seinem Willen. Nachdem sie der Berührung mit seiner Gegenwart verlustig gegangen sind, suchen sie nun unter seinem Joch Geborgenheit. Zitat Ende. Dieses Joch ist bestimmt vom Text. Soloveitschiks Beschreibung macht also ganz deutlich, dass der moderne jüdische Fundamentalismus, wie er sich in einigen jüdischen Gemeinden in den USA oder Israel entwickelt hat, einer Überbewertung der Schriftlichkeit gegenüber der Oralität entspringt. Diese entspricht aber eigentlich nicht den jüdischen Traditionen, vielmehr ist die Überbewertung des Textes ein Charakteristikum westlichen oder christlichen Denkens und impliziert insofern eine Übernahme fremder Traditionen. Auch im Islam fand durch die Begegnung mit der westlichen Moderne ein Bruch statt, der in Richtung einer stärkeren Schriftgläubigkeit führte. Und ich möchte dies an drei Beispielen zeigen. In ihren Memoiren beschreibt Leila Ahmed, die in Ägypten aufwuchs, heute in Harvard lehrt und ein differenziertes Werk über die Geschichte der islamischen Geschlechterordnung geschrieben hat, die enge Beziehung von Geschlechterordnung, Oralität und Religion in ihrer Kindheit in Alexandria. Im Haus ihrer Großmutter hatten die Frauen ihr eigenes Verständnis vom Islam, das sich von dem der Männer unterschied, des Zitat offiziellen Islam, der in geschriebener Form tradiert wird. Durch die Frauen sei eine muslimische Erfahrung weitergegeben worden, die sich nicht in Regeln oder Verboten niederschlug, sondern, Zitat, durch Berührung, ein Blick, ein Wort, Zitat Ende. Diese Art, Zitat, Einstellung, moralische Vorstellungen, Glaubensgrundsätze und Wissen weiterzugeben, durch den Körper und Berührung, durch lebendige, aus dem Moment heraus gesprochene Worte, hat immer schon zur Bildung der nächsten Generation beigetragen. Anders als bei Texten über die richtige Lebensweise gibt es keine Aufzeichnung, aber sie hinterlassen tiefere, vitalere Spuren. Glaubenseinhalte, ethische Einstellungen werden uns so durch flüchtige Worte und Gesten in unser Leben, unsere Körper, unser Selbst bis in unsere Körperzellen hineingeschrieben, so dass wir den Text leben. Zitat Ende. Die mit der oralen Vermittlung des Islam einhergehende Subkultur, eine Subkultur, für die es keine geistliche Anleitung gibt, habe in den verschiedenen Regionen die Aufnahme kultureller Eigenheiten in die Religion ermöglicht. Dagegen sei der textuelle und männliche Islam von einer Minorität errichtet worden. Zitat Ahmed: Der Islam, den sie in dieser schriftlichen Vererbungskette entwickelten, ähnelt der mittelalterlichen lateinischen Schrifttradition des Christentums. Er ist ebenso obskur und von einer männlichen Sicht der Welt dominiert wie diese lateinischen Texte. Zitat Ende. Für die lebendige Tradition des Islam macht Ahmed das arabische Alphabet verantwortlich. Zitat: Ein Satz Konsonanten kann mehrere Bedeutungen haben und erwirbt erst dann seinen endgültigen, spezifischen und eindeutigen Sinn, wenn er vokalisiert wird. Bevor ihnen nicht das Leben wortwörtlich eingehaucht wird, haben die arabischen und hebräischen Worte auf einem Blatt keine eigene Bedeutung. Zitat Ende. Dieser oral tradierte Islam, der von einer Wahrheit spricht, Zitat, die nur hier und jetzt und für diesen einen Körper gilt, Zitat Ende, befinde sich im Rückzug und werde allmählich vom textuellen Islam verdrängt. Dieser habe wiederum den fundamentalistischen Islam hervorgebracht, Zitat, den eingeschränkten und schlecht ausgebildeten Nachkommen des textuellen Islam, Zitat Ende. Das bedeutet aber, dass sich eine Anpassung an das westliche Denken mit seiner Schriftdominanz vollzogen hat. Und Ahmed macht auch darauf aufmerksam, dass die westliche Islamforschung einen nicht geringen Anteil an dieser Entwicklung hat. Sie trage zur Legitimierung und Autorisierung des textuellen Islam und der Verdrängung oraler Traditionen bei, indem sich die Forschung vornehmlich auf Schriften und offizielle Institutionen wie die Moschee beschränke. Das zweite Beispiel betrifft die Forschung von Amira Somboldi an der Georgetown University Islamic History, Law and Society lehrt. Sie hat die Akten ägyptischer Gerichte aus den Zeiten der Kadi-Justiz untersucht und mit der Gesetzgebung verglichen, die im späten 19. Jahrhundert unter dem Einfluss europäischer Rechtsnormen in Ägypten eingeführt wurde. Entgegen weit verbreiteten Vorstellungen über die Machtlosigkeit von Frauen unter dem alten Scharia-Gesetz ergeben diese Akte ein ganz anderes Bild der Frauenrechte. So konnten Frauen ihre Eheverträge selbst aushandeln, Zitat, obwohl das Scharia-Gesetz dem Mann erlaubte, bis zu 4 Frauen zu ehelichen, wurde dieses Recht oft ausgesetzt, wenn die Frau dies zur Bedingung des Ehevertrags machte. Zitat Ende. Frauen konnten sich auch ohne das Einverständnis des Ehemannes scheiden lassen oder einen Beruf ausüben. Sie traten als Vormund ihrer Kinder auf, besaßen und verwalteten Eigentum, waren in allen Wirtschaftszweigen aktiv. Sie waren Vorstände von Zünften, arbeiteten als Ärzte, Weber und in anderen Berufen. Sie borgten und verliehen Geld, besaßen und führten Gaststätten und waren sogar Pfandleiher. Mit anderen Worten, Zitat, die Entscheidungen der Scharia-Gerichte zeigen, dass Frauen in fast allen Sparten des Marktgeschehens tätig waren und dass die Kadis nicht das Recht einer Frau auf bestimmte Tätigkeiten infrage stellten. Zitat Ende. Ganz anders nach der Reform. Zitat, das moderne Gesetz fordert nicht nur das Einverständnis des Ehemannes, bevor eine Frau eine Arbeit annimmt, darüber hinaus verliert sie durch eine außerhäusliche Tätigkeit auch das Anrecht auf finanzielle Unterstützung durch den Mann. Zitat Ende. Herbeigeführt wurden diese Reformen unter dem Einfluss eines aus dem Westen übernommenen Verständnisses von Nation State. Zitat, das war nicht erstaunlich, da die Reformer entweder britische Besatzer der ägyptischen Regierung oder aber Ägypter waren, die in englischen oder französischen Rechtsschulen ausgebildet worden waren. Diese Reformen trugen zur Modernisierung des Rechtssystems bei, indem sie Rechtsvorgänge standardisierten und das Prinzip des allgemeinen Rechts anwandten. Das Rechtsgebäude, die Gesetze wurden homogener. Zitat Ende. Was unterscheidet das westliche Rechtsverständnis von der Rechtsprechung des Kadi? Unter anderem eine strikte Schriftgläubigkeit, die auch im Westen oft dazu führt, dass Recht und Gerechtigkeit miteinander in Konflikt geraten. Dieses Rechtsverständnis ist im Westen mit den Nationen historisch gewachsen und hat unbestritten seine Vorteile und Berechtigung. Und das gilt sogar für den angelsächsischen Raum mit seinem pragmatischen Rechtsverständnis. Auch hier erhalten die pragmatischen Urteile, einmal schriftlich niedergelegt, Instanzcharakter. In Ägypten verband es sich jedoch mit einer Form von Rechtsprechung, die es bis dahin nicht gegeben hatte. wies die Rechtsprechung des KaDi eine hohe Flexibilität auf, die die Rechtsauffassung den sozialen Realitäten anpasste, etwa was die Geschäftsfähigkeit von Frauen anging, so griff nun eine Rechtsprechung, die die sozialen Realitäten dem Gesetz unterwarf. Das hatte vor allem für Frauen schwerwiegende Folgen, denn das neue Gesetz richtete sich nach der strengsten Auslegung der Scharia. Und es geht vom Staat aus, der dies zum göttlichen Gesetz erhebt. Doch in Realität, so Sowohl, handelt es sich nicht um ein unveränderliches göttliches Gesetz, sondern darum, dass ein patriarchaler Staat sich weigert, die Kontrollbestimmungen über Geschlecht und Familie zu verändern. Zitat Ende. Wir haben es also mit einem ähnlichen Phänomen zu tun, wie Laila Ahmed für die allmähliche Überlagerung des Oralen durch den textuellen Islam beschreibt. Dieser wiederum hat den Fundamentalismus gezeitigt, diesen eingeschränkten und schlecht ausgebildeten Nachkommen des textuellen Islam. Das dritte Beispiel betrifft eine Untersuchung, die 2007 an der Universität Oxford durchgeführt wurde und aus der deutlich hervorgeht, dass die Entstehung eines gewalttätigen islamistischen Fundamentalismus keineswegs mit mangelnder Bildung einhergeht. Die beiden Soziologen Diego Gambetta und Steffen Hertog gingen der Frage nach, warum sich unter den Mitgliedern gewaltbereiter islamistischer Gruppen eine hohe Zahl von Ingenieuren findet. Die Häufung von technischen Berufen in radikal-islamischen Gruppen sei, so die Autoren, ein weltweites Phänomen. Über alle Terrorgruppen gerechnet kamen die Autoren auf einen Anteil von etwa 40% Männern mit Ingenieurhintergrund. Zugleich sei aber in den Ländern, aus denen die Terroristen stammten, der Anteil an Ingenieuren sehr niedrig. 3% der Gesamtbevölkerung unter allen Studierenden, nicht mehr als 18%. Die Autoren gehen den Gründen für diese seltsame Konzentration von Ingenieuren in den radikalen Bewegungen nach. Sie verwerfen eine ganze Reihe von anderen Gründen mit überzeugenden Argumenten, etwa die technischen Fertigkeiten, deren es für die Konstruktion von Bomben bedarf, und kommen zum Schluss, dass der Beruf des Ingenieurs Menschen anzieht, die von einem strengen Ordnungs- und Autoritätsprinzip regiert werden. Andere Untersuchungen hatten schon gezeigt, dass auch unter den westlichen Ingenieurstudenten ein hoher Anteil an konservativen und religiösen Einstellungen zu finden ist, als unter den Studierenden anderer Disziplinen. Das heißt, der gewalttätige Fundamentalismus zieht einerseits Menschen mit hoher fachlicher Bildung an, andererseits ist er aber auch mit einer Ordnungs- und Autoritätsgläubigkeit gepaart, die auf eine fundamentalismustypische Ambivalenzunfähigkeit verweist. Diese Beispiele zeigen, wie in der jüdischen Religion gibt es auch im Islam eine Hinwendung zur Schriftdominanz, die nur in geringem Maß den eigenen Traditionen entspricht und die sich für die jüdische Gemeinde ab etwa 1800 mit dem Auftauchen der Orthodoxie und für den Islam im 20. Jahrhundert vollzieht. Was hat diese Wende eingeleitet? In beiden Fällen war die Entwicklung der christlichen Gesellschaft von entscheidendem Einfluss. Die jüdische Aufklärung wie auch die Orthodoxie stellte eine Antwort auf die christliche Aufklärung dar. Einerseits hatte diese zu einer neuen Toleranz gegenüber anderen Religionen geführt, Juden also erlaubt, zu vollen Staatsbürgern zu werden. Andererseits hatte sie die Schriftgläubigkeit aber auch aus dem theologischen in den weltlichen und wissenschaftlichen Raum hinübergetragen. Die jüdische Aufklärung antwortete auf diese Herausforderung mit einer Hinwendung zur weltlichen Bildung und Wissenschaft. Es entstand das, was der Historiker Josef Haim Yerushalmi am Beispiel Freuds den psychologischen Juden genannt hat. Eine säkulare oder kulturelle Definition jüdischer Identität, gegen die sich die neue Orthodoxie auflehnte. War diese Entwicklung für Juden durch das Leben innerhalb der christlichen Gemeinschaften schon früh vorgegeben, so kam der Islam erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts unter diesen Einfluss. Zunächst durch den Kolonialismus und dann durch die Entstehung von Nationalstaaten, die einerseits die Unabhängigkeit, andererseits aber auch die Übernahme westlicher Standards mit sich brachten, darunter die Dominanz der Schrift über die Oralität. Ich will damit nicht sagen, dass der islamische oder der jüdische Fundamentalismus ein Produkt christlichen Denkens ist. Ich möchte nur auf die Rolle hinweisen, die die im westlichen Denken so hoch bewertete Schriftlichkeit bei diesem Prozess spielte.
Die Professorin Christina von Braun sprach in der Ringvorlesung des Exzellenzclusters Religion und Politik, einer Veranstaltung der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Ihr Thema: die Funktion von Geschlecht in den fundamentalistischen Bewegungen. Aufgezeichnet haben wir die Sendung am 17. Januar 2012.
D-Radio Wissen. Hörsaal.